Mein Verständnis vom Menschenbild, das auch, und ich sage das jetzt bewusst und ganz gezielt so, nicht fertig ist. So, ich bin auf dem Weg, das zu entdecken von der Schrift, ich wachse darin und deswegen wachsen auch meine Schaubilder und ich bin deswegen auch immer sehr zögerlich, wenn man mit Sachen weitergeben, weil ich weiß, vielleicht kurz Zeit später habe ich noch was entdeckt oder würde gerne das nochmal ein bisschen verändern oder so, aber von daher ist es alles so zeitlich und Erkenntnis ist Stückwerk. Und auch in diesen Dingen sind wir wachsig. Aber was für mich, denke ich, sehr klar ist, und wenn wir von der Lehre des Menschen herkommen, über das Wesen, über seine Bestimmung und über seine Neuschöpfung nachdenken, dann ist das Erste, was ich für mich festhalte und meine Sicht ist folgendes. Der Mensch ist ein sehr vielschichtiges Wesen. Wie gesagt, wie der Psalm 139 sagt, die Gedanken sind zu hoch. Aber ich verstehe es als eine Einheit in der Vielfalt. So, und ich finde, das bringt es gut auf den Punkt. Es ist eine Einheit, es ist so wie Gott eine Einheit, aber er hat eine Vielfalt. Und Gott zu sagen, so ist Gott und fertig, das ist unmöglich. Man kann ihn nicht ergründen in seinem Wesen und allein in seiner eben Trinität, in seinem Vater, im Sohn, im Heiligen Geist, dann diese Fülle. Wir finden bestimmte Aspekte und wir können sie mit drei benennen, in dem Sinne von Vater, Sohn und Heiligen Geist, als Personen, die nämlich das Werk vollbringen, den Ratschluss fassen, den Ratschluss ausführen und den Ratschluss vollenden. Aber letztendlich ist es der eine und der gleiche Gott, der das tut. Und so finden wir auch bestimmte Aspekte vom Menschen her. Ich sage mal, im Geist oder in der Seele oder in dem Leib, aber es ist ein Mensch. Und ich möchte euch zeigen, dass ich mehr wie drei in der Schrift sehe und entdecke. Und damit es ganz biblisch bleibt, habe ich sieben. Und das sind die sieben Punkte. Und wenn ich mit sieben Zahl sage, dann meine ich nicht sieben, es gibt keine mehr. Sondern mit sieben meine ich, es ist nämlich voll ganzheitlich. So wie sieben Gemeinden, wie sieben Geister bei Gott sind, wie sieben Zornesschalen, wie sieben Siegel, dass sie sieben Fackeln, so sieben ist wie sieben Tage, das heißt ganzheitlich. Und so möchte ich euch sieben Puzzleteile, sieben Aspekte des Menschen vorstellen, beziehungsweise mit euch darüber nachdenken und schauen, was das mit euch macht und wie ihr darüber denkt. Und, genau, aber ihr seht, da habe ich sechs. Merkt ihr? So, das siebte ist aber bei mir in der Mitte. So, aber ich habe mir gedacht, es wäre zu schnell gewesen, gleich das Fertige nämlich in die Mitte zu setzen. So, das war mein Gedanke zuerst, ja. Von daher verwirft das da und das ist so, das mache ich, wenn ich über Gott nachdenke und über alle Dinge, ich stelle in den Mittelpunkt und sagt zum Beispiel beim Alten Testament, wer ist Jahwe? Und dann gehen wir hin und schauen Aspekte. Und hier mache ich das, so stellen wir den ist der Mensch. Wir denken jetzt über den Menschen nach, von der Schrift her. Und wir fragen uns, wer ist der Mensch? Und ich meine, das gibt eben sieben Aspekte, oder ich möchte so rum sagen, ich möchte euch sieben Aspekte vorstellen, die uns einen guten Einblick in das geben, was die Schrift über den Menschen lehrt. So sieben Pfeile. Und wenn wir sie eben in Bezug bringen, das heißt zueinander schaffen und miteinander nicht so reinkloppen, dass es irgendwie so passt, sondern wenn es von der Schrift her gegeben ist, ich denke, dann bekommen wir selber Frieden und Klarheit darüber und das Bild wird wunderschön. So, das ist das Ziel. So starten wir. Ich möchte von dem ersten Buch Mose mit euch starten, weil da wir die Schöpfung des Menschen kennenlernen und da haben wir die Offenbarung, wie Gott den Menschen schuf. Erste Puzzle. So, also ich schreibe einfach mal hin. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und jetzt hört die Farbe schon auf. Den weg. 6 und dann 7. 7 Aspekte. Ich lese sie gleich mal vor, damit ihr schon mal gehört habt und falls von der Zeit her, dann gehen wir mal die einzelnen durch. Also die ich entdeckt habe und ich möchte euch wirklich von jedem einzelnen von euch anfangen vom ersten Buch Mose starten und dann so durchgehen. der Mensch in seiner Vielfalt, Einheit in der Vielfalt, der Mensch ist zu einem, er ist ein Erdwesen. So, ein Erdling. Das hat was mit Menschsein zu tun. Dann, der ist aber auch ein Lebewesen. Er ist aber nicht nur ein Lebewesen, er ist auch ein Gemeinschaftswesen. Er ist nicht nur ein Gemeinschaftswesen, er ist auch ein Denk- und ein Lernwesen. Und das ist aber noch nicht alles. Dazu kommt noch, dass er auch ein bewahrendes Wesen ist. Und dann kommt es noch, dass er auch ein sterbliches Wesen ist. Und das sind die sechs Teile, die ich hier habe. So. Und für mich steht die Zahl 6 für Menschen. Ein Mensch, der sich zu Gott erhebt, ist 3 mal 6. Das ist die Zahl des Antichristen. So, ein Mensch, der sich selbst zu Gott erhebt. 3, 3, 6, 6, 6. So, deswegen ganz bewusst die 6 Puzzleteile als die Teile, die den Menschen repräsentieren. Aber das ist nicht das Ziel des Menschen und das Ende des Menschen, sondern nach dem sterblichen Wesen kommt nämlich das Eigentliche, nämlich wohin Gott mit den Menschen will, nämlich der verherrlichte Mensch, in dem Sinne nämlich der geistliche Mensch, der Wiedergeborene. Das ist auch ein geistliches Wesen. Und das ist das 7. Das ist die Ruhe, das ist die Vollendung. Darauf geht es hin. So, male ich euch ein Bild. Und wenn ich wirklich jetzt von 6 und Teilen spreche und von dem einen besonderen 7, dann meine ich damit nochmal, nicht in dem Sinne, es ist jetzt komplett und eingeteilt in den Schuben reingesteckt, sondern ich versuche mit dieser Sprache der Bibel euch wieder auch so ein Bild vor Augen zu malen. Ich gebrauche bewusst 7 Puzzleteile, 6 davon beschreiben den irdischen Menschen und das 7. beschreibt, worum es eigentlich geht, was aus diesem ersten dann hervorkommt. Okay? Und diese Teile möchte ich mit euch jetzt anschauen. So, und wir haben jetzt 4 Stunden, glaube ich, noch, gell, miteinander. Diese Stunde und nochmal 3 nachmittags. So haben wir jetzt 4 Stunden, also Schulstunden, gemeinsame Zeit, uns das anzuschauen. Sehr gut, das ist gut. Also, schlagt mal mit mir auf. 1. Mose, Kapitel 2, 7, Vers 7, genau. So, ich habe das hier. Also, wir lesen Kapitel 2 im 1. Buch Mose, Vers 7. Oder lass uns ab Vers 4 schon lesen, das ist nämlich auch ein Gedankengang. Ich halte persönlich habt ihr auch so in eurer Bibel eine Überschrift zwischen 4 und 5? Ich halte sie nicht. Ah, schön, siehst du, das ist dann ein bisschen bessere Gliederung. Ja, genau, und je nachdem, wie man sie versteht, als Abschluss oder eine Einleitung, dementsprechend steht sie. Und das ist eigentlich eine Einleitung, genau. Man kann sie als ein Epilog nämlich sehen oder eben als Einleitung für den nächsten Abschnitt. Und ich denke, das ist eine neue Einleitung. Also, schaut mal, Kapitel 1 sagt uns, wie Gott den Menschen schuf, und Kapitel 2 macht nochmal einen Zoom. Es ist kein zweiter Schöpfungsbericht, wie es oft verstanden wird, sondern es macht einen Zoom nochmal beschreibt uns das Gleiche nochmal aus einer etwas anderen Perspektive. Das ist hebräisches Denken. Und wenn man das nicht weiß, sagt man, es gibt 2 Geschichten, die widersprechen sich, und dementsprechend ist die Bibel nicht wahr, da sind so viele Fehler drin. Ab Kapitel 2, Vers 4 lesen wir. Dies ist die Entstehungsgeschichte des Himmels und der Erde, als sie geschaffen wurden. So, das ist eine Einleitung. Und dann heißt es, an dem Tag, als Gott der Herr Erde und Himmel machte, noch war das Gesträuch des Feldes nicht auf der Erde und noch war all das Kraut des Feldes nicht gesprost, denn Gott der Herr hat es noch nicht auf der Erde regnen lassen und noch gab es keinen Menschen, den Erdboden zu bebauen, ein Dunst aber stieg auf der Erde auf und bewässerte die ganze Oberfläche des Erdbodens. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus Staub vom Erdboden und hauchte in seine Nase Atem des Lebens. So wurde der Mensch eine lebendige Seele. Okay, das ist mal der Abschnitt. So, ich denke, nach meinem Verständnis, und das habe ich von meinem guten Rabbi-Lehrer gelernt, so mir macht das Sinn. Wenn man so die Chronologie hier nimmt in Bezug auf Kapitel 1, sagt ja, das passt ja gar nicht. Hier ist der Mensch vor der ganzen Vegetation geschaffen worden, nach dem ersten Mose, nach dem Kapitel vorher,
ist alles vorher geschaffen worden, Mensch wurde als letztes geschaffen. So, das bringt uns so ein bisschen in die Bredouille. Oder abgesehen davon glaubt ihr, dass Mose das schreibt und sich nach einem Kapitel schon beginnt, sich zu widersprechen. Aber das ist die menschliche Seite. Der Punkt ist folgendes, was Mose jetzt schreibt, ist folgendes. Ich sag euch, er macht einen Zoom und sagt, also wir schauen uns an, wie Gott den Menschen schuf. Und er, dieser Bezug von noch war das Kraut nicht, das Feld ist nicht gesprost und noch hat er den Erdboden nicht bebaut und so weiter. Ich denke, das ist ein Bezug auf den Sündenfall. Im Prinzip sagt er, bevor der Mensch in den Garten Eden kam und gefallen ist und bevor die ganzen Konsequenzen von Ackern, Bebauen und Kraut und all diesen Dingen kamen, bevor, im Prinzip ist eine Zusammenfassung, nämlich bevor dem Sündenfall, bevor er stattfand, hat Gott den Menschen gemacht. Das ist eine andere Einleitung. Das ist eine Zusammenfassung, er bringt das auf den Punkt, es geht jetzt nicht um die Reihenfolge der Schöpfung, sondern er sagt, bevor bestimmte Ereignisse stattgefunden haben, hat Gott den Menschen gemacht. So, das ist der Einstieg hier. Ja? Und dann geht es um Folgendes. Und da sagt er, wie hat Gott den Menschen gemacht? Da bildete Gott den Menschen aus dem Staub des Erdbodens. Das ist das erste Puzzleteilchen, das wir beachten müssen. Der Mensch ist erstmal ein Erdwesen, ein Erdling. Er ist ein Adama. Das heißt, er ist aus der Erde, denn Adama ist Erde und er von der Erde genommen, sein Name, deswegen Adam, kommt von daher. Der ist von der Erde. Das ist so wichtig. Allein dieser Punkt jetzt, Freunde. Der erste Mensch ist von wo und von wo dementsprechend nicht. Ja. Er ist nämlich von der Erde und nicht vom Himmel. Wie kann aber er, also aber geistlich sein bedeutet was? Vom Himmel. Aber wie kann er vom Himmel sein, wenn er nicht von der Erde ist? Allein, wenn man das, muss man hier genau anschauen, was hier steht. Und wenn man darüber nicht, sich keine Gedanken macht und keine Rechnung aufgibt, kommt man zur komischen Position. Der erste Mensch heißt, er ist irdisch. Er ist Adama. Er ist Materie. Das ist das Erste, was wir festhalten. Der erste Mensch ist einfach erstmal Materie. Und das ist erstmal, er ist echt erniedrigend. Das ist sehr nüchtern. Das bedeutet Folgendes. Der Mensch besteht einfach erstmal aus Kalk, aus Wasser, aus Phosphor, aus vielen chemischen Substanzen, die man zusammengenommen wird, je nach Inflationsrate und nach Qualität des Burgers, im Wert eines Cheeseburgers. So, man kann einen Burger von diesem Geld kaufen, wenn man den Mensch einfach als Materie berechnen würde. Ich bin kein Physiker und kein Chemiker, habe ich gelesen. Das sind solche Dinge, kann man bei Kettling oder bei den anderen. Aber so, dieser Mann wird euch das wissen, von dem du jetzt Einladung ausgesprochen hast. Die kennen sich da gut aus in diesen Dingen. Aber der Punkt ist, und hier geht es jetzt nicht mal, das heißt, der Wert an sich selbst, der Materie, ist sehr niedrig. Das macht den Wert des Menschen nicht aus. Der ist einfach von der Erde genommen. Wichtig, der erste Mensch ist von der Erde genommen. Das erdet uns. Und wer das nicht akzeptiert, der braucht gar nicht weitergehen. Hier beginnt es. Und hier müssen wir beginnen. Hier müssen wir auch, wenn wir mit Menschen über Menschen und Erlösung und all diese Dinge reden, müssen wir hier beginnen. Dass wir eine Standortwahrnehmung machen, dass wir uns selbst einordnen und unseren Standpunkt finden. Wo starten wir? Wir kommen nicht vom Himmel, wir sind nicht gefallene Gottheiten, die in irgendwelchen Körpern gefangen sind und jetzt erlöst werden, dass wir wieder zurückkehren können und all diese Dinge. Wir sind auch nicht die Wahnsinnskrönung der Schöpfung in welcher Weise. Wir sind ein Teil dieser Erde. Letztendlich sind wir einfach mal erstmal mal Staub. Denn von Staub bist du genommen und zum Staub wirst du zurückkehren, okay? Also bleib auf dem Boden, buchstäblich, bleib auf dem Boden. Als ich das auf einer Predigerschulung gemacht habe, kam ein Schüler und sagte, hey, kennst du den Witz? Und ich sagte, welchen? Sagt er, sitzt der Vater und der Sohnemann auf dem Bett und abends und der Vater redet mit dem und liest die Bibel und sagt, der Sohnemann, weißt du, dass der Mensch vom Staub ist, der ist von der Erde, aus dem Staub hat Gott ihn gemacht und zum Staub wird er wieder werden. Und man macht Bing bei dem Sohnemann, er springt runter von seinem Bett, klettert unter seinem Bett, greift so rein, kommt raus mit so einem Handvoll Staub. Sagt, Papa, guck mal, da ist einer. Ich weiß noch nicht, ob er kommt oder geht. So. Der Mensch ist einfach erstmal mal Staub. So, das ist so wichtig. Und mit dem Staub oder beziehungsweise mit dem Adama ist verbunden Vergänglichkeit. Das bedeutet Sterblichkeit. Das bedeutet Hinfälligkeit. Das bedeutet, das hat kein Leben aus sich selbst. Kein Staubkorn kann sagen, ich mache jetzt mich zu einem schönen Menschen. Ich mache jetzt mal das. Ich bin mal selbstständig. Es ist absurd. Wir brauchen eine klare Standortbestimmung. Erstmal, der Mensch ist ein endliches, irdisches, hinfälliges Wesen. Das ist Erdwesen. Ein hinfälliger Mensch. Ein endlicher Mensch. Und ich will an dieser Stelle ganz kurz sagen, dazu kommen wir noch später, wenn wir bei dem siebten Aspekt sind. Das bedeutet, der erste Mensch hatte nie ewiges Leben gehabt. Nie. Ich behaupte, vor dem Sündenfall war der erste Mensch nicht ewig. Ja, so. Jetzt sage ich, was verstehen wir ewig? Was verstehen wir unter ewiges Leben? Wir mischen diese Dinge alle so durcheinander, genauso wie wir Rettung sagen. Gott ist ein Retter aller Menschen. Gott will alle Menschen retten. Dann denken wir, dass Gott alle ewiges Leben schenken will. Weil die Bibel, aber wir bringen Begriffe durcheinander oder mit einem Begriff legen wir alles hinein. Das stimmt aber definitiv nicht. Das bedeutet, wenn der Mensch nie gesündigt hätte, er würde auf der Erde die ganze Zeit leben, aber das bedeutet nicht, dass er ewiges Leben hätte. Denn ewiges Leben bedeutet, was bedeutet ewiges Leben? Von neuem geboren werden und bei Gott sein. Ewiges Leben sein, bei Gott sein, in seiner Gemeinschaft, mit ihm, bei ihm sein, nämlich im Himmel. Was das auch immer jetzt bedeutet mag. Im Himmel bei Gott sein. Aber dieser Mensch, der erste Mensch, war wo? Auf der Erde. Und wenn er ewig, jetzt wenn wir das allgemeine ewig leben würden, dann würde er ewig auf der Erde leben. Er würde nicht bei Gott sein, im Himmel. Aber war das im... Ja, aber ist das... Aber, und jetzt beginnen wir. Und hier starten... Oder ich sag mal so. Das Erste ist nie das Eigentliche. Das Erste ist nur ein Same zu dem Eigentlichen, zu dem Zweiten. Das Erste ist nicht das Ziel, sondern der Weg. Denkt man darüber nach, aber wir gehen ja Schritt, wir sind so Stück für Stück, wir müssen gehen. Aber ja, ist gut. Genau, der leibliche Tod, das heißt, dass die lebendige Materie, dazu kommen wir gleich, dass die lebendige Materie sterblich wird, ist bedingt durch den Sündenfall. Hätte den Sündenfall nicht gegeben, hätte er den leiblichen Tod nicht erfahren. Aber das bedeutet nicht, dass er ein ewiges Leben dadurch gehabt hätte. Versteht ihr? Wir müssen ganz genau schauen. Wir denken, jeder Mensch, der nicht stirbt, dann lebt er ewig. Nein! Je nachdem, wie man ewiges Leben definiert. Ewiges irdisches oder ewiges himmlisches. Aber was glaubt ihr, wozu wurden wir geschaffen? Für das ewige Irdische? Nein. Niemals. So, halten wir erstmal das fest. Der Mensch ist ein endliches, der Mensch ist ein vergängliches, ein begrenztes, hinfälliges Leben. Was meine ich damit? Und jetzt Folgendes. Und ich klammer sogar erstmal den Sündenfall in diesem Ding heraus. Wie kommt es, dass auf einmal aus der Materie, aus dem Staub, ein Mensch entsteht? Wie ist das passiert? Gott haucht ihm sein Leben ein. Also Odem. Lest mal, bevor wir in Odem, lest mal Vers 6 nochmal. Da bildete Gott, der Herr, den Menschen aus dem Staub des Erdboden. Ich darf nur mal so salopp sagen, Gott macht sich die Hände schmutzig und greift in diese Knete hinein in den Staub, und macht Knetenarbeit. Er knetet einen Menschen zusammen.
Und das Bild taucht ja wieder auf, glaube bei Jeremia, gell? Er ist der Töpfer und ihr seid der Ton. Und wenn der Ton misslingt, oder wenn das misslingt, was macht man? Na ja, ist halt blöd gelaufen. Dann knetet er wieder zusammen, bricht aus, da war ein Steinchen raus und dann quiek, quiek, quiek. Und dann das vermag er. Das Bild kommt nicht von ungefähr. Sondern Gott macht aus, und jetzt überlegt man, Gott macht aus Staub, aus Materie, aus der Erde. Er macht, dass diese Materie lebt. Und wie macht er das? Durch seinen Ruach, durch seinen Geist. Und das heißt durch seinen Lebensgeist. Das bedeutet nicht, und jetzt ist wichtig, das bedeutet nicht, dass dieser Mensch auf einmal den Heiligen Geist hatte. Nein. Denn jetzt sagt, so, das sagt das Erste, das, was er sagt, ist, dass jeder Mensch, ob gläubig oder ungläubig, aus einem einzigen Grund lebt, weil Gottes Geist ihm am Leben erhält. Das ist der Lebensgeist Gottes. Das heißt, der Mensch ist Materie, er ist Staub. Dass wir so funktionieren, wie wir funktionieren, dass wir leben können, dass wir lebendig sind, haben wir den Lebensgeist Gottes zu verdanken, seinem Ruach. Und wenn Gott sein Ruach zurückzieht, sein Lebensodem, was passiert dann? Und das trifft sowohl Gläubige wie auch Ungläubige. Und in diesem Sinne sagt die Bibel, Gott ist ein Retter aller Menschen. Und er lässt regnen über Gut und Böse. Das heißt, wisst ihr, dass ein Mensch aufsteht, ob gläubig oder ungläubig, und dann rausgeht, dass er atmet, dass er essen kann, dass er trinken kann, dass er Kinder zeugen kann, dass er leben kann, lieben kann, alles, das hat er allein dem Lebensgeist Gottes zu verdanken. Dem Geist, der über die Wasser schwebte. Versteht ihr, hier reden wir noch nicht von der Wiedergeburt. Hier reden wir noch nicht mit dem Geist Gottes, in den Menschen Wohnung genommen hat. Hier reden wir von dem Schöpfergeist, der diese Welt in seinen Ordnungen festhält. Der es macht, dass die Erde sich dreht, der sich macht, dass die Sterne sich drehen drum, dass die Sonne noch da ist, wo sie da ist, und dass sie noch nicht verglüht und dass die Sterne noch nicht auf die Erde fallen, dass es Morgen und Abend ist und dass es Jahreszeiten gibt und dass es Frost gibt, all diese Dinge. Das haben wir allein Gott und seinem Geist zu verdanken. Und wenn Gott sagt, es war's, dann bricht dir das Chaos zusammen. Und nicht, wenn die Wissenschaftler sagen, noch 5 Jahre oder 10 und Klimakonferenz sagt, dann war's das. Oder die ganzen Nachrichten, oh, beinahe hätte uns ein Meteorit oder Komet getroffen. Beinahe, ja, genau, beinahe. Wenn Gott wollte, dann hätte es getroffen. Der Grund, warum es nicht getroffen hat, ist, weil Gott es bewahrt. Und allein diese Sache, wenn wir hier anfangen würden und das so lehren würden, allein das ist schon, was die Welt auf die Knie zwingen müsste. Und weil die aber im Menschen das nicht wissen oder verleugnen, verleugnen sie Gott, den Schöpfer. Materie, die Gott gemacht hat, die lebt aus einem Grund, weil Gott durch seinen Geist sie lebendig macht. Erdwesen bedeutet, der Mensch ist, inwieweit ist er hinfällig? Er ist darauf angewiesen, dass Gott ihn am Leben erhält. Jetzt überlegt mal, wenn Gott derjenige ist, der deinen Körper am Leben erhält, wie töricht ist es zu sagen, ich will mit dir nichts zu tun haben? Wie bescheuert ist das denn? Zu sagen, hey, ich lebe selber. Absolut bescheuert, oder? Wenn man weiß, dass du nur leben kannst, weil Gott dir Leben gibt, entzieht er, und jetzt schau mal, und an dem Tag, an dem du dich von mir entfernst, das sage ich jetzt mal in diesem Sinne vom Baum ist, wirst du was werden? Beginnst du an zu verfallen. Das hebräische Wort heißt, sterbend wirst du sterben. Das ist das hebräische Wort, weil an dem Tag wirst du sterben, was bei uns übersetzt. Das heißt, du wirst ein sterblicher Mensch werden, ein vergänglicher Mensch werden. Du entfernst dich von der Quelle des Lebens, von dem Geist, der dich am Leben erhält. Okay, und jetzt geht man mir ganz kurz
hier eine Hand bleibt da, oder wie gesagt, das finden wir schnell. Kapitel 6. Erste Buch Mose, Kapitel 6, Vers 3. Kapitel 6, Vers 3. Erste Mose. Ja, nicht so weit, gell? Erste Mose 6, Vers 3. Da sprach der Herr: Mein Geist, mein Ruach, soll nicht ewig im Menschen bleiben, da er ja auch was? Und wisst ihr, was Fleisch bedeutet? Fleisch bedeutet nichts anderes wie Adama. Vers 6, Kapitel 6, Vers 3. Seht ihr das? Mein Geist soll warum nicht ewig in den Menschen bleiben? Hier bedeutet nicht, dass der Mensch, schaut mal, wenn dementsprechend so ist, dann stirbt der Mensch wann? Geistlich. Nein, 1. Kapitel 6. Das kann aber nicht sein. Nein. Sondern das, was hier bedeutet, nicht, mein Geist wird sie verlassen und die werden geistlich tot sein, geistlich sterben. Nein, nein. Was der Text sagt, in dem Moment, der Mensch ist ein hinfälliges Wesen. Er ist ja Fleisch, er ist ja Erdling. Seine Bestimmung ist nicht ewig auf der Erde bleiben. Das ist nicht die Bestimmung des Menschen. Ich werde begrenzen das Leben des Menschen, denn das Ziel ist ein ganz anderes. Das heißt, Gott sagt, ich werde mein Lebensodem, und das könnten wir jetzt einige Psalmen uns anschauen, wie ich zeige euch gleich ein, die würden genau das, oh Gott, wenn du dein Lebensodem zurückziehst, dein Ruach, dann vergeht der Mensch. Und hier geht es nicht gläubig oder ungläubig, jeder Mensch, wenn Gott sagt, das war's. Darf ich euch sagen, ich bin da fest davon überzeugt, dass kein Mensch an einer Krankheit oder einem Unfall oder irgendwas stirbt. Er stirbt daran, dass Gott sein Lebensodem zurückzieht. Und dann brechen über ihn all das hinein, was ihn in den Tod bringt.
Wann haucht er sein Lebensodem
ein? Er hat ihn angehaucht, als er den Menschen schuf.
Ja, als
Bitte?
Als
Nochmal.
Ach,
bei einem neuen Geborenen. Ja, okay. Bevor was?
Kommen wir später noch
zu. Ich sage, so schuf Gott den ersten Menschen. Und dann, ab dem Moment, wo Adam Eva mit Eva einen neuen Menschen zeugen, schufen sie den Menschen nach seinem eigenen Bild. Dazu kommen wir später, Kapitel 5. So. Aber versteht ihr das Grundprinzip? Das Erste, was wir festhalten, das Erste, was wir begreifen müssen, das erste Puzzleteil, er ist ein Erdwesen. Und das heißt hinfällig, vergänglich.
Darf ich nochmal fragen? Mhm. Habe ich dich vorhin richtig verstanden? Dass du dann das hinfällige, sterbliche vom Menschen nicht mit dem Sündenfall kombinierst?
In erster Linie nicht. Das zeigt sich später darin, definitiv. Aber erstmal bedeutet das Hinfälligkeit, die Materie kann aus sich selbst nicht existieren. In dem Moment, wo die Materie aber sagt, ich will selbst existieren aus mich heraus, begeht es einen Sündenfall oder begeht es Sünde, Rebellion. Das ist die Rebellion. Das ist die Sünde, dass die Materie glaubt, sie kann ohne Gott existieren. Das ist ja der ganze Sündenfall, wird in 1. Mose 3 beschrieben, vom Eigentlichen, vom Gedanken her. Die Rebellion, du kannst selbst Gott sein, du brauchst niemanden, aus dem du existierst. Du bist allein existent. So, das ist, und von daher ist das, die Sündenfall ist die Folge, wenn man das nicht akzeptiert.
Aber ich kann da jetzt nicht von ableiten, was ich vorhin gesagt habe, diejenigen Naturwissenschaftler, die die Evolution mit in die Bibel, in die Schöpfungsbericht integrieren wollen, dass die dann sagen, ja, man ist schon vorher gestorben und dadurch hätte es sich ja entwickeln können.
Nein, weil der Mensch kann, er entwickelt er sich nicht.
Er ist ja geschaffen.
Genau, nach dem Bild Gottes, ganz genau. Aber er ist geschaffen als in ersten, und das ist, Freunde, wir beginnen hier, guck mal, schau mal, das ist ja, wenn wir denken, hier ist der Mensch fertig, dann machen wir genau, wir machen Schubladen. Der Mensch ist nicht hier fertig, ich sage, der Mensch ist hier fertig. Darf ich mal so sagen, wir sind noch alle mit in dem Schöpfungsprozess. Denn du und ich, wir sind noch nicht fertig. Wir haben erst die Anzahlung von dem bekommen, was wir eigentlich sein werden. Wer meint, er ist schon längst fertig? Dann versteht er nicht, warum er noch hier auf der Welt leben muss. Wir sind alle in in dem Backofen und in den Händen, in der Knete. Wir werden gebildet. Und wir meinen, dass das schon fertig war, nämlich 1. Buch Mose, dann ist das abgeschlossen. Nein, da begann Gott das zu tun. Denn was wusste Gott, was alles noch passieren wird? Und was wusste Gott, was er alles tun muss, damit der Mensch eigentlich zu der eigentlichen Berufung und zu der eigentlichen Ziel erst hinkommt? Das ist zu kurz. Wichtig ist, mit diesem Erdwesen, mit diesem Begriff Erdwesen, habe ich ein anderes, müssen wir das Wort Fleisch in Zusammenhang bringen. Freunde, das ist synthetisches Denken, was ich vorher kurz angesprochen habe. Wenn wir von dem hebräischen Wort, kommt das Wort Bazar. Im Russischen gibt es auch, in dem Türkischen auch, aber das meint etwas anderes. Das ist kein Markt, ja, wo man was einkauft. Aber vielleicht gilt es da auch. Sondern dieses hebräische Wort Bazar meint einfach Fleisch. Und jetzt ist es wichtig, dass wir hier beginnen, erstmal das Fleisch zu begreifen. Damit, weil wir sind sehr schnell vom Neuen Testament herkommen, denken, Fleisch ist alles verdorbene Gedanken, Begierden und all diese Dinge. Fleisch bedeutet erstmal Hinfälligkeit und Schwachheit. Wenn die Bibel vom Fleisch redet, dann gibt es verschiedene Aspekte. Es kann einfach ein Steak meinen, sage ich mal. Es kann mal mein Körper meinen, das Fleisch als das hier, als lebende Materie. Und das kann aber genau eine gefallene Schöpfung meinen, kann es auch. Aber wenn man das zusammenbringt, das alles, was verbindet, ist bedeutet Folgendes. Das Fleisch ist hinfällig. Warum? Weil das Fleisch aus sich heraus nicht in der Lage ist, selbst zu leben, selbst zu handeln und selbst etwas zu vollbringen. Das Fleisch steht für Schwachheit. Gleich Schwachheit. Jetzt geht man mit mir in den Römerbrief. Nein, das ist zu schnell. Psalm. Psalm 90 erst. Auf dem Weg streifen wir Gott einen Psalm. Ganz genau. Das ist der Psalm, der am meisten auf Beerdigung gelesen wird. Und, gell? Psalm 90. Kennt ihr das? Das ist Psalm Mose, ja? Oder was meinst du?
Ja, ja.
Ja, ja. Interessanterweise, gell? Psalm Mose, das heißt, das ist einer der ersten Psalmen, die geschrieben worden sind. Finden wir aber im Psalmbuch an der 90. Stelle. Das heißt, ich frage, warum steht er an der 90. Stelle und nicht an der ersten? Also haben wir da keine zeitliche Chronologie in den Psalmen, sondern eine geistliche. Ordnung. Das heißt, die Psalmen sind angeordnet, ganz bewusst. Herzliche Einladung zum Psalmkurs im Frühjahr. Ja, den werde ich machen. Das erste Mal wird angeboten. So, Psalm 90. Ab Vers 1 lesen wir, okay? Ein Gebet von Mose, dem Mann Gottes. Hier haben wir die Überschrift oder die Zuordnung. Und das ist ein herrlicher Psalm. Herr, du bist unsere Wohnung gewesen von Generation zu Generation. Ehe die Berge geboren waren und du die Erde und die Welt geschaffen hast, von Ewigkeit zu Ewigkeit bist du Gott. So, er beginnt womit? Beim Schöpfergott, richtig? Die richtige Perspektive. So, aber wie beschreibt er Gott? Als einen ewigen Gott. Gott ist der Ewige, der ist der Existierende, der ist einfach, der Seiende. Das ist, ich bin der ich bin. So, und jetzt schaut mal Vers 3. Das heißt, im Prinzip beginnt der erste Buch Mose. Also Mose schreibt im Prinzip das erste Buch Mose nochmal komplett. Also den Anfang zumindest, das erste Kapitel nochmal in einem Psalm, in einem Lied. Das heißt, er beginnt bei der Schöpfung. Und dann geht er weiter. Du lässt den Menschen zum Staub zurückkehren und sprichst, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Merkt ihr? Das heißt, jetzt kommt er zu den Menschen. Und was sagt er über den Menschen? Der Mensch ist Erdling, er ist vergänglich, er ist Staub. Gott ist der ewige Gott, Gott ist der ewig Lebende. Der Mensch ist nicht der ewig Lebende. Der Mensch ist der Vergängliche. Guck mal, wer lässt den Menschen zum Staub werden wieder? Gott macht das. Zurückkehrt und spricht, kehrt zurück, ihr Menschenkinder. Das bedeutet nicht zum Staub und dann wieder zurück, sondern das ist ein Parallelismus. Du lässt Menschen sterben und sagst, geht wieder zurück, der woher gekommen seid. Wohin? Staub. Und jetzt wird das Ganze nochmal malerisch und poetisch aufgezeigt. Vers 4. Denn 1000 Jahre sind in deinen Augen wie der gestrige Tag, und wenn er vergangen ist, und wie eine Wache in der Nacht. Was macht das nochmal deutlich? Gott ist außerhalb der Zeit, aber der Mensch ist nicht außerhalb der Zeit. Gott ist ewig, Mensch ist nicht ewig. Der Mensch hat eine begrenzte Zeit, Gott hat keine Zeit. Immer wieder diese Gegenüberstellung. Vers 5. Du schwemmst sie hinweg. Wen? Die Menschen. Sie sind wie ein Schlaf. Sie sind am Morgen wie Gras, das aufsprost. Am Morgen blüht es und sprost es auf. Am Abend welkt es und verdorrt. Mann, was für eine Sicht. Was für eine Sicht, oder? Aus der Perspektive Gottes sind wir wie Gras, das morgens da ist und am nächsten Tag verdorrt ist und fertig. Das macht uns sehr klein, gell? Das macht uns sehr klein. Und jeder Mensch, der sich hier nicht runterstellt, sondern sagt, was ist das für ein Gott, der so über mich redet? Ich bin doch. Hier beginnt es. Freunde, hier beginnt es. Wer sich hier nicht runterstellen kann bei der Schöpfung, der wird die Erlösung niemals in Anspruch nehmen. Und wir meinen, wir müssen von da hinten anfangen. Wir müssen hier bei den ersten Zeilen der Bibel anfangen und den Menschen ein richtiges Menschenbild vermitteln. Anthropologie betreiben. Vers 6. Am Morgen blüht es und sprost es auf, am Abend verwelkt es und verdorrt. Und jetzt warum? Schaut Vers 7. Denn wir vergehen durch deinen Zorn und durch deinen Grimm werden wir verstört. Ja, jetzt kommt der Sündenfall. Schöpfung, Vergänglichkeit des Menschen, jetzt kommt der Sündenfall. Warum? Du hast unsere Ungerechtigkeiten, und wie kann ich anders übersetzen, Sünden, richtig? Du hast unsere Ungerechtigkeiten vor dich gestellt, unser verborgenes Tun vor das Licht deines Angesichts. Wir haben gelesen, Psalm 119, nichts ist vor Gott verborgen. Das heißt, auch unser Tun, unsere Motive, unsere Sünden, sie sind vor Gott. Vers 9, denn alle unsere Tage schwinden durch deinen Grimm. Wir bringen unsere Jahre zu wie ein Seufzer. Die Tage unserer Jahre sind 70 Jahre und, wenn in Kraft, 80 Jahre. Und Stolz und ist Mühe und Nichtigkeit, denn schnell eilt es vorüber und wir fliegen dahin. Nochmal, kein Grund zu zählen und sagen, oh, aber der andere ist 90 und guck mal, wie fit, und der andere ist 70 und ist gestorben. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, das ganze Leben, wenn es mal gelingt, mal in Kraft so viel zu leben, letztendlich, rückblickend wird man sagen, alles nichtig, alles Kampf gewesen, alles vergänglich gewesen. Für was? Vers 11. Jetzt geht es darum, jetzt ist das Ziel. Wer erkennt die Stärke deines Zorns und deines Grimms, wie es der Furcht vor dir entspricht? Wer hat denn richtige Gotteserkenntnis? Wer hat die richtige Perspektive und dann kann sagen, wer er ist und wer Gott ist? So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Seht ihr das? So, was ist Weisheit? Indem wir begreifen, dass wir vergänglich sind. Das ist die Luther, glaube ich, oder?
Das ist ein anderes Herz.
Ja. Nee, das ist auch das. Ja? Lehre uns das Bedenken. Lehre bedenken, dass wir sterben, auf dass wir weise werden. Das ist eine andere Übersetzung. Ja. Auch wenn ich an vielen Stellen Luther nicht so mag, finde ich die Übersetzung, aber Psalmen hat er wirklich wunderschön übersetzt. Also die Sprache Luthers, der Psalmen, ist sehr schön. Ja, mag ich sehr. Obwohl ich mit Luther, also es gibt bestimmte Stellen, da hadere ich mit Luther, aber seine Übersetzung, aber der Psalmen, sehr schön. Und die sitzen in einem, gell, so. Ja, die beweg dich mal, mach mal so. Soll ich mal lupfen? In der Pause mache ich mal das, ja. Ich muss dann die einrenken, glaube ich. Alles klar. So, aber so viel. Schaut mal, das ist die Perspektive. Der Mensch wird nochmal, Mose besingt und sagt, bedenkt, Gott ist ewig, er ist ewig, der Mensch nicht. Der Mensch ist Staub, der ist irdisch und dazu ist gefallen, ist vergänglich. Das ist die Ausgangslage, das ist das erste Puzzleteil, das uns klar werden muss. Und von da müssen wir, gehen wir erst weiter, es ist noch nicht fertig. Es gibt viel darüber nachzudenken, es gibt viel zu entdecken. Jetzt, es klingelt gleich, gell? Es klingelt gleich, ja. Nach der Pause machen wir dann gleich weiter. Ich sage noch, ein, zwei Minuten habe ich noch. Wir werden nach der Pause das uns noch ein bisschen genauer anschauen. Das heißt, Adama und Erdling und irdisch beschreibt die Hinfälligkeit, die Unfähigkeit, die Schwachheit des Menschen. Aus sich heraus ein Leben zu leben und zu existieren und jetzt den Willen Gottes überhaupt tun zu können. Das Fleisch ist nicht in der Lage, das zu tun, was Gott will. Aus sich heraus kann es nicht. Das ist einfach mal, da müssen wir jetzt nicht sofort an böse Gedanken, Begierden, all diese denken, sondern wir müssen eins festhalten, aus sich heraus kann das Fleisch, versteht ihr, wenn Gott seinen Geist nicht macht, dass das Fleisch lebt, dann war es das. Und wie soll das Fleisch aus sich heraus Leben schaffen können? Wie soll das Fleisch aus sich selbst Geist schaffen können? Es kann es nicht. Das bedeutet einfach erstmal mal Schwachheit, Unfähigkeit. Und das bringt dazu, den Menschen zu Gott zu kommen und sagen, oh, lass bitte deinen Geist in mir. Lass mich nicht sterben. Ich brauche dich. Ich brauche dich. Das ist die erste Sicht und die erste Perspektive. Freunde, wir diskutieren und vor allem, ich habe das im Skript Liebelt gesehen, da war ein Punkt Freiwille des Menschen. Das ist natürlich ein heißes Thema bei der Anthropologie. Ich sage, bevor wir so weit gehen und das hier nicht begriffen haben, dann brauchen wir über den freien Willen gar nicht diskutieren. Denn wenn wir das hier verstanden haben, dann werden wir nämlich eins feststellen. Das Problem ist gar nicht so wollen oder nicht wollen. Das Problem ist können oder nicht können. Das ist das Grundproblem. Hat der Mensch einen Willen oder keinen Willen, sind Marionetten oder nicht? Das ist der Punkt, kommt später irgendwo mal. Aber wenn du das nicht begriffen hast, da kannst du wollen, wie viel du willst. Wenn du nicht kannst, bist du verloren. Du kannst wollen, wie viel du willst. Das ist Römer 7. Das Wollen ist bei mir wohl vorhanden, aber das Können ist nicht da. Nur nebenbei, Römer 7 spricht nicht von einem Christ. Nach der Pause gucken wir uns das an. Ja, das Wollen ist vorhanden. Wir gehen mit diesem Punkt, ich fasse es zusammen mit den Sprichpunkten, die ich mir so weit und dann nach der Pause gehen wir weiter. Erdwesen heißt ein hinfälliger Mensch, ein schwacher Mensch, ein bedürftiger Mensch. Bedürftig kommt später. Ein hinfälliges, schwacher, ein Erdling ist Materie. Er ist von der Erde, er ist Fleisch. Mit diesem Begriff, mit dieser Fleischheit und mit dem Fleisch werden auch andere Begriffe wie Körper in Verbindung gebracht. Wird dann auch dann später Verwandtschaft in Bezug gebracht. Und wird dann auch eben die Schwäche in Verbindung gebracht. Und nur so viel. Wenn ihr mit mir einen Schritt zurückgeht und die biblische Wahrheit anschaut, dass aus Fleisch kein Mensch gerettet werden kann. Und dass nicht die Kinder des Fleisches, denn Abrahams Nachkommen aus dem Fleisch die Kinder Gottes sind. Weil das zeigt nämlich, als das Fleisch ist schwach, es ist unfähig. Von Anfang an war das erste Puzzleteil nie das Endziel Gottes. Es beginnt da etwas. Pause.